Einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Okay. Wir haben in der Schriftlesung den Predigttext gehört. Nun möchte ich noch einen anderen Text vorlesen aus Markus Kapitel 1. Markus 1. Markus 1, Abvers 16. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschen Fischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Als ich im Kindergottesdienst war, hatte ich Schwierigkeiten, diesen Text aus Markus 1 zu verstehen. Ich habe mich immer wieder gefragt: Wie können Sie denn einem wildfremden Menschen, den Sie überhaupt nicht kennen, folgen, nachfolgen? Ein Fremder kommt zu Ihnen und sagt: Kommt und folgt mir nach. Und Sie lassen alles liegen und folgen ihm nach. Und wenn es nicht der Messias gewesen wäre, was dann? Wenn es ein Betrüger gewesen wäre, was dann? Ich habe mich damals sehr oft gefragt, ob ich in der Lage gewesen wäre, alles liegen zu lassen, um einem wildfremden Menschen nachzufolgen. Ob ich bereit wäre, meinen Beruf aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Es mag vielleicht daran liegen, dass ich nie Pastor werden wollte, aber diese Frage hat mich als Kind sehr oft beschäftigt. Und wie es in meiner Biografie gezeichnet hat, hat es mir eine große Überwindung gekostet, das zu tun. Also alles, was mir lieb war, und meine beruflichen Träume aufzugeben, um Pastor zu werden. Also wärst du bereit, alles, was dir lieb ist, all deine Träume liegen zu lassen, um Jesus nachzufolgen, um Gottes Willen zu tun? Also es gibt ein Problem mit diesen beiden Texten. Den Text aus Markus 1 und den Text aus Johannes 1. Weil in dem einen Text, den wir aus der Schriftlesung gehört haben, scheinen sie ihm freiwillig nachzufolgen. Und in dem anderen Text scheinen sie, dass sie am Fischen sind. Und Jesus kommt und sagt: Kommt und folgt mir nach. Und dann lassen sie alles liegen, um ihm nachzufolgen. Dies führt zu der Frage: War der eine Text vor dem anderen? Oder sind diese beiden Texte die gleiche Szene? Und das sehen wir auch manchmal in den Evangelien. Oder war der eine Text chronologisch vor dem anderen? Dies ist eine sehr gute Frage, um die Nachfolge der Jünger zu verstehen. Ich kann euch nur ein Buch empfehlen. Das Buch heißt Harmony of the Gospels. Das kenne ich nur auf Englisch. Harmony of the Gospels ist ein Buch oder eine Bibel, in dem die vier Evangelien chronologisch synthetisiert sind. So kann man sehen, dass es Berichte gibt, die in allen vier Evangelien vorkommen, wie die Speisung der 5000, oder auch, dass es Gerichte gibt, die nur in einem Evangelium vorkommt, so wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und du kannst die Chronologie der Ereignisse im Leben Jesu sehen, so wie in den beiden Texten, die wir gerade gelesen haben. Weil wenn wir sie näher betrachten, sehen wir, dass der Bericht in Johannes 1 sich 4 Monate zuvor ereignet hat. Das heißt, der Bericht in Markus 1 kommt 4 Monate später. Noch einmal, Johannes 1 ist die erste Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Und Markus 1 oder Lukas 5, das ist die Parallelstelle zu Markus 1, kommt 4 Monate später. Und dieses zweite Treffen geschah 4 Monate später. Also noch einmal, Johannes 1 ist die erste Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Und Markus 1 ist die zweite Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Also 2 Einladungen. Eine in Johannes 1, kommt und seht. Und die andere in Markus 1, kommt und folgt mir nach. Das führt uns zu einer weiteren Frage. Was ist damals passiert, dass die Jünger 4 Monate später zum Fischen zurückgegangen sind, wenn sie Jesus eigentlich freiwillig nachfolgen wollten? Was ist damals passiert? Haben sie einen Rückfall erlebt oder sind sie von ihrem Glauben abgefallen? Also hier ist noch eine Frage. Wenn du vom Glauben abfällst, bist du immer noch gerettet. Und wenn du gerettet bist, kannst du überhaupt vom Glauben abfallen. Und wenn du vom Glauben abgefallen bist, warst du jemals überhaupt gerettet? Das Thema Abfall ist ein großes Thema und ich habe heute Morgen leider keine Zeit dafür, okay? Aber was ist damals passiert, dass die Jünger 4 Monate später zum Fischen zurückgegangen sind, wenn sie Jesus eigentlich freiwillig nachfolgen wollten? Kennst du da jemanden, der einen starken Glauben hatte, der einen Rückfall erlebt hat? Oder jemanden, der schien ein Gläubiger zu sein und plötzlich nicht mehr kommt, plötzlich nicht mehr von Jesus hören will? Ich kannte so jemanden, als ich auf der Bibelschule war, einen Jugendlichen. Durch unser Jungschar-Programm dort auf der Bibelschule kam er zum Glauben an Jesus und er war so von Jesus begeistert. Er ließ sich taufen, es war ein großes Fest. Unmittelbar nach der Taufe wollte er nichts mehr von Jesus wissen. Also um das zu verstehen, müssen wir analysieren, was damals geschehen ist. Und dafür müssen wir zu den Anfängen zurückkehren. Es begann in Johannes 1 mit dem Bericht von Johannes dem Täufer, der Jesus vorbeigehen sieht und ruft und sagt zu seinen Jüngern, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Woher wusste Johannes dem Täufer, wer Jesus war? Naja, er hat ihn ja getauft, oder nicht? Er hat ihn getauft. Und in den Versen 31 bis 34 berichtet er rückblickend vom Tag, an dem bei der Taufe der Geist auf Jesus niedergefahren war. Und bei der Taufe kam eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Täufer hat das alles gehört. Nun, unmittelbar nach der Taufe wurde Jesus für 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste geführt, um dort versucht zu werden. Erst nach diesen 40 Tagen in der Wüste kam Jesus wieder zurück und er ging am Jordan vorbei Und Johannes sieht ihn und ruft, das ist das Lamm Gottes. Und diese Aussage, das ist das Lamm Gottes, verstand jeder, der vom Passafest wusste. Als Israel aus Ägypten herausgeführt werden sollte, musste jede Familie sich ein Lamm aussuchen und dieses Lamm musste makellos sein. Nun sieht Johannes Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes. Jesus ist das Lamm, das Gott sich ausgesucht hat. Das Lamm, das allein Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen vermag, um Sünde zu sühnen und vom Tod zu befreien. Er ist das Lamm, von dem Abraham zu seinem Sohn Isaac gesagt hatte, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Er ist der Knecht des Herrn, von dem Jesaja gesagt hatte, dass er stumm war, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Als Jesus das Lamm Gottes am Kreuz starb, nahm er die Sünde der Welt hinweg und versöhnte damit die Welt mit Gott. Das bedeutet, dass sein Opfer für alle Menschen genügt. Aber es werden nicht alle Menschen gerettet. Denn der Opfertod des Lammes wird nur wirksam für den, der glaubt. Darum ruft die Schrift jeden einzelnen Menschen auf, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. Und die Jünger, die von Johannes, dem Täufer, dieses Zeugnis gehört hatten, waren Andreas und Johannes. Johannes selbst, der dieses Evangelium geschrieben hat. Diese zwei Jünger vom Täufer werden zu den ersten Jüngern Jesu. Sie blieben so lange bei Johannes, bis der Christus kam. Und ich frage mich, warum verlassen sie ausgerechnet Johannes, um Jesus nachzufolgen? Seit der Taufe Jesu musste Johannes ständig über Jesus geredet haben. Diese 40 Tage in der Wüste, diese 40 Tage lang musste Johannes ständig über Jesus gesprochen haben. Johannes der Täufer ist somit ein vorbildlicher Verkündiger. Er spricht von Christus und er ist offensichtlich zufrieden, wenn die Menschen ihm keine weitere Aufmerksamkeit mehr schenken, sondern ihm den Rücken zukehren und nur noch Augen haben für den Sohn Gottes. Beide Jünger hören das Zeugnis vom Täufer und fangen sofort an, Jesus nachzufolgen. Naja, nachzufolgen ist hier das falsche Wort. Ich würde sagen, hinterherlaufen. Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann fangen sie an, Jesus hinterher zu laufen. Und damit zeigten sie ihr Verlangen, seine Jünger zu werden. Das aber konnte man nicht aus eigenem Willen Entschluss. Denn jeder Lehrer in Israel hatte Schüler. Und es war immer der Lehrer, der sich seine Schüler aussuchte und nicht umgekehrt. Versteht ihr das? Jeder Lehrer in Israel hatte Schüler. Und es war der Lehrer, der seine Schüler aussuchte und nicht die Schüler, die sich ihre Lehrer aussuchen. Und das erklärt, warum Andreas und Johannes nicht wagten, Jesus anzusprechen. Als Jesus sich dann umdrehte und merkte, wie sie ihm nachfolgten, fragte er, was sucht ihr? Wie kann ich euch behilflich sein? Was kann ich für euch tun? Was sucht ihr? Diese Frage ist der Beginn der Gemeinschaft mit ihnen. Denn Jesus wusste, was sie suchten. Und dort fragt er sie, was sucht ihr? Denn sie sollen sich selbst fragen und sich darüber im Klaren werden, was sie eigentlich begehren. Und ihre Antwort zeigt, dass sie wussten, was sie suchten. Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Eine andere Übersetzung sagt: Rabbi, wo hältst du dich auf? Sie wollten wissen, wo er wohnt, weil sie zu ihm kommen und bei ihm sein wollten. Sie wollten seine Jünger werden und von ihm lernen. Das war eine Frucht ihres Glaubens, welche bewies, dass ihr Glaube echt war. Auf die Frage der beiden Männer antwortet Jesus: Kommt und seht. Und das ist unser Thema. Kommt und seht. Und dieses Thema wird uns den ganzen Monat begleiten. Kommt und seht. Die beiden hören das Zeugnis über Jesus und folgen ihm. Jesus fragt sie zuerst etwas und sie antworten mit einer Gegenfrage. Und auf diese antwortet Jesus und so entfaltet sich das Leben des Glaubens. Es ist ein Leben, bei dem die gläubige Seele nie aufhört, Jesus zu suchen, auf seine Stimme zu hören und ihm zu antworten. Habt ihr das verstanden? Ja. Die Jünger wollen Jesus nachfolgen und Jesus lädt sie ein. Kommt und seht. Wie schon erwähnt, jeder Lehrer in Israel hatte Schüler und es war immer der Lehrer, der seine Schüler aussuchte. Als Andreas und Johannes ihren Wunsch äußerten, seine Jünger zu werden, lud sie Jesus ein, zu kommen und zu sehen. Und mit dieser Einladung wollte er ihnen zeigen, was Regel Nummer 1 ist, ein Jünger zu sein. Regel Nummer 1, ein Jünger zu sein. Ein Jünger muss willig sein, zu kommen und mit eigenen Augen zu entdecken. Ein Jünger muss willig sein, zu kommen und um sich selbst überzeugen zu lassen. Regel Nummer 1, ein Jünger zu sein, du musst willig sein zu kommen und mit eigenen Augen zu entdecken. Mach dir selbst ein Bild. Jesus sagt, kommt und seht, kommt und macht euch selbst ein Bild von mir. Kommt und seht, schmeckt selber und seht, wie freundlich der Herr ist. Weil die Nachfolge Jesu etwas Persönliches ist. Dieses Ding. Weil die Nachfolge Jesu etwas Persönliches ist. Sie bedarf einen persönlichen Schritt. Wage den ersten Schritt und komme und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Kommt und seht. Das erinnert uns an eine andere Einladung Jesu. Kommt er zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ja, vor dem Grab des Lazarus haben die Menschen Jesus eingeladen, komm und sieh. Als Lazarus starb, kam Jesus und er fragte, wo habt ihr ihn hingelegt? Und die Menschen sagen, komm und sieh. Was Jesus dort zu sehen bekommt, ist nichts anderes als Tod und Verwesung. Ist nichts anderes als Tod und Verwesung. Was die Jünger sehen, als sie der Einladung Jesu folgen, ist Leben und Herrlichkeit. Die Bibel sagt uns, dass sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Die Bibel sagt uns nicht, was Andreas und Johannes an diesem Tag bei Jesus gesehen haben. Aber das Nächste, was wir lesen, ist, dass Andreas zuerst seinen Bruder Simon Petrus fand. Sein Bruder ist ihm am nächsten. Den sucht er als Erstes auf und berichtet ihm von seiner großen Entdeckung. Man könnte den Satz auch so verstehen, dass beide, Andreas und Johannes, ihre Brüder suchten, nachdem sie den Messias kennengelernt hatten. Andreas den Simon und Johannes den Jakobus. Und Andreas fand zuerst seinen Bruder Simon und sprach, wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Andreas war diesen einen Tag bei Jesus gewesen. Und nun wagte er, seinem Bruder offen zu sagen, dass dieser der angekündigte Herr und Erlöser ist. Nachdem Andreas das Zeugnis vom Täufer gehört und bei Jesus gewesen war, wusste er, er ist es. Er ist der Messias. Wenn man bedenkt, wie die Juden sich den Messias und seinen Erscheinen dachten, dann kann es nur göttliche Kraft sein. Dann kann es nur göttliche Kraft sein, die Andreas von der Tatsache überführen konnte, dass dieser unscheinbare Jesus von Nazareth tatsächlich der Sohn Gottes, der Gesalbte Gottes, der Sohn Davids war. Also, was sahen sie, als sie bei Jesus waren? Ich bin mir ziemlich sicher, sie sahen Leben und Herrlichkeit. Sie sahen Leben und Herrlichkeit. Nur einmal, als die Menschen Jesus einladen, komm und sieh, sieht dort Jesus nur Tod und Verwesung. Aber als Andreas und Johannes zu Jesus kommen, Jesu Einladung kommen, kommt und seht, dann dort sehen sie Leben und Herrlichkeit. Sie waren tief beeindruckt. Sie waren von dieser ersten Begegnung mit Jesus so ergriffen, dass Johannes die Uhrzeit vermerkt hat. Er schreibt hier, wo ist es? Ja, da oben. Es war aber um die 10. Stunde. Und ich frage mich, warum schreibt er das? Ergibt es einen Sinn? Es ergibt für mich keinen Sinn. Die große Frage ist hier nicht, welche Uhrzeit damit gemeint ist, sondern warum hat Johannes überhaupt die Zeit genannt? Man kann daher annehmen, dass diese erste Begegnung mit Jesus ihn so gründlich umkrempelte, dass er sie nicht mehr vergaß, dass er sie nicht mehr vergessen hat. Und nach dieser Begegnung mit Jesus war das Vernünftigste, was er und Andreas tun konnten, ihre Brüder davon zu erzählen. Als Kain seinen Bruder Abel umbrachte, fragte ihn Gott, wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder? Kain, wo ist dein Bruder? Und Kain antwortete und sagte, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Also während Kain sich nicht für seinen Bruder verantwortlich sah, führten Andreas und Johannes ihre Brüder Simon und Jakobus zu Jesus. Könnte es sein, dass du vielleicht deines Bruders Licht bist? Könnte es sein, dass du vielleicht deines Schwesters Licht bist? Andreas und Petrus, zwei Fischer. Andreas führte Petrus zu Jesus. Andreas entdeckte zuerst das Licht und führte seinen Bruder Simon zu diesem Licht. Johannes und Jakobus, ebenfalls zwei Fische. Johannes führte Jakobus zu Jesus. Johannes entdeckte zuerst das Licht und führte seinen Bruder Jakobus zu diesem Licht. Also noch einmal, könnte es sein, dass du vielleicht deines Bruders Licht bist? Jesus sagte doch, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Für wen möchtest du denn Salz und Licht sein? Für wen möchtest du in diesem Jahr Salz und Licht sein? Für wen? Ist es ein Arbeitskollege? Ist es ein Nachbar, der auf der Suche ist? Ist es einer deiner Geschwister, der vielleicht nicht weiß, was sein größtes Glück sein könnte, wenn er Jesus kennenlernen würde? Wir sehen hier, wie Jesus seine ersten Jünger um sich scharte. Jesus, das Lamm Gottes, ist auch der von Gott zu seinem Volk gesandte gute Hirte. Er kam, um aus Israel seine eigenen Schafe zu sich zu rufen. Und das tat er, indem er sie mit Namen rief. Nach Andreas und Johannes rief er Simon und Jakobus. Und dann Philippus und dann Nathanael. Kommen wir nun zu Philippus und Nathanael. Philippus wurde persönlich von Jesus gerufen. Philippus findet aber den Nathanael und berichtet ihm von seiner Entdeckung. Er sagt, wir haben den gefunden, von welchem im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josef von Nazareth. Darauf entgegnete Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also, diese Frage drückt nicht notwendigerweise Verachtung aus, sondern eher Verwunderung. Er war verwundert. Philippus spricht von einem Messias, der aus Nazareth sei, wodurch jeder weiß, dass er aus Bethlehem, aus der Stadt Davids, Bethlehem, aus Juda kommen müsste. Das haben tatsächlich den Propheten Micha angekündigt. Nathanael hatte ja nicht Unrecht, aber Jesus war aus Bethlehem. Er ist dort geboren, wenngleich er auch nicht dort aufgewachsen ist. Wenn wir irgendwann nicht mehr hier sein müssen, unsere beiden Söhne, sie sind von ihr. Egal, wo Gott uns irgendwann hinschickt, unsere beiden Söhne, sie sind von ihr. Es ist so. Ja, es ist so. Wenn Gott uns morgen irgendwo anders schicken würde, unsere beiden Söhne, sie werden nicht hier aufgewachsen sein, aber sie sind von hier, sie sind hier geboren. Und bei Jesus war das genauso. Er ist in Bethlehem geboren, auch wenn er nicht dort aufgewachsen ist. Und das haben die Juden nie verstanden. Das haben die Juden nie verstanden. Sie hörten Jesus von Nazareth, also nehmen sie an oder glauben, dass er aus Nazareth sei. Philippus antwortet auf den Einwand des Nathanaels mit der bestmöglichen Antwort, die man geben kann. Er sagt, komm und sieh. Komm und sieh. Und manchmal ist das die beste Antwort, die man den Menschen geben kann. Wenn sie nicht an unsere Verkündigung glauben, wenn sie an unsere Verkündigung nicht glauben, manchmal ist das die beste mögliche Antwort, die man ihnen geben kann. Komm und sieh. Mach dir selbst ein Bild von diesem Jesus. Mach dir selber ein Bild von ihm. Komm und entdecke selber. Komm und sieh. Lerne Jesus selbst kennen und entscheide für dich selbst. Lerne Jesus selber kennen und entscheide. Nathanael folgt der Einladung und im nächsten Vers heißt es, Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und die Frage Nathanael zeigt, dass er geahnt haben muss, dass der Mensch, der vor ihm stand, ihn wirklich kannte. sollte dieser Mensch der Messias sein, musste er aber nicht mehr sein als bloß ein Mensch. Wenn er Nathanael kannte, da doch Gott allein die Herzen der Menschen kennt. Auf seine Frage bekommt Nathanael eine Antwort, die ihn endgültig von der Identität Jesu von Nazareth überzeugt. Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ja, der allessehende Herr, der alleinige Herzenskenner, stand vor ihm. Ehe Philippus zu ihm kam, während er unter dem Feigenbaum war, sah ihn der Herr schon. Jesus sprach zu den Jüngern, kommt und seht. Was beabsichtigt er mit dieser Einladung? Ich denke, er wollte ihnen zeigen, was Regel Nummer eins ist, ein Jünger zu sein. Ein Jünger muss willig sein, zu kommen und mit eigenen Augen zu entdecken. Überzeuge dich selbst. Komm und überzeuge dich selbst. Das ist mit anderen Worten das, was Jesus ihnen sagen wollte. Komm und überzeuge dich selbst. Komm und lerne mich kennen. Und dann kannst du entscheiden, ob du mir nachfolgen willst oder nicht. Komm und überzeuge dich selbst. Mach dir selbst ein Bild. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt. Weil die Nachfolge etwas Persönliches ist. Sie bedarf einen persönlichen Schritt. Wage den ersten Schritt und komm und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die Jünger wagten diesen ersten Schritt und kamen und sahen Leben und Herrlichkeit. Zu Nathanael sagte er, du wirst Größeres sehen als das. So ruft dich Jesus heute Morgen und sagt, komm und sieh. Lass all deine Bedenken beiseite. Komm und sieh. Komm und lerne mich neu kennen. Komm und entdecke selbst. Jesus ruft dich in diesem neuen Jahr und sagt, komm und sieh. Lerne mich kennen. Öffne mir dein Herz. Komm zum Leben und sieh dir meine Herrlichkeit an. Und diese Herrlichkeit demonstriert er bei einer Hochzeit. Und die werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Amen.